DRS. DRS 3 Podcast. Input.
Schocke, Uhren und viel verwaltetes Geld. Viel mehr kommt den meisten Österreicher zur Schweiz nicht in Sinn. Und auf der anderen Seite sieht es auch nicht besser aus. Mozartkugeln, Wiener Schmäh und ein ganzer Katalog voll Witz. Mit diesen Klischee hat sich das allgemeine Wissen über Österreich auch bei den meisten Schweizer schon erschöpft. Eigentlich wissen wir nicht viel voneinander. Dabei ist in ein paar Tagen Abpfiff. Dann tragen Österreich und Schweiz gemeinsam Euro 08 aus. Höchste Zeit darum, um sich vertieft mit unserem östlichen Nachbarn auseinanderzusetzen. Und ihm auch mal Gelegenheit geben, uns Schweizer den Spiegel vorzuhalten. Im Input streifen wir darum mit einer Schweizer Wien-Kennerin durch die österreichische Hauptstadt und ein Wiener Wirtschaftskabarettist zeigt uns, wie er die Schweiz sieht.
In der Schweiz, dann kann man schon, also wenn jemand zwei Minuten später da ist, dann entschuldigt er sich. Während der Wiener sagt, weißt du, wie es ist. Ich weiß zwar nicht, was er meint, aber offensichtlich möchte er sich nicht entschuldigen und dann lasse ich es. Es ist in der Schweiz vielleicht schwieriger, Leute kennenzulernen als in Amerika zum Beispiel. In Amerika sind die Leute recht schnell präsent, aber es ist vielleicht nicht alles echt. Während bis man den Schweizer echt kennenlernt, dauert es vielleicht länger, weil es eine gewisse Unsicherheit doch gibt.
Ich sage immer, Wien ist eigentlich der Balkon zum Balkan. Als Bewohner von dieser Stadt kann man eigentlich immer wieder so auch an einem Tag dreimal das Tempo wechseln, wenn man will. Sie sind eigentlich Meister im Improvisieren, glaube ich. Also das können sie sehr gut und das klappt, also es klappt eigentlich immer alles gut.
Ich glaube schon, dass der Wiener eher so mal in Grauzonen agiert und deswegen auch so quasi spontaner ist. Der Österreicher, der wird so als dieses halblustige Wesen irgendwie wahrgenommen, dass es jetzt auch so gibt und wo man sich total überrascht ist, dass es auch reden und sprechen kann.
Nein, also wir haben das schon gern, wenn wir so weltweit beachtet werden. Also das tut uns schon gut, das tut unserer Seele und unserem Ego schon gut.
Input.
In dieser Sendung will man die Österreicher verstehen, auch wenn das schon rein akustisch manchmal nicht ganz einfach wird. Um ein bisschen mehr über das Wesen vom Österreicher in freier Wildbahn in Erfahrung zu bringen, habe ich mich darum auf Wien aufgemacht. Der österreichische Hauptstadt, die im Osten von Österreich liegt, in 23 Bezirken unterteilt ist und die Donau zmitscht durchfließt. 2,3 Millionen Einwohner, Agglomeration eingerechnet, leben zu Wien. Die Hauptstadt bietet damit rund ein Viertel von allen Landsleuten eine Heimat. Im Vergleich zu der Schweiz wäre das etwa so, wie wenn ein Viertel der Bevölkerung in St. Gallen wohnen und sich der Rest aufs Land und ein paar kleinere Städte verteilen. Auf Österreich geflogen bin ich zur Einstimmung mit Niki, der billigen Fluglinie vom ehemaligen österreichischen Formel-1-Champion Niki Lauda. Einmal österreichischen Boden unter den Füssen gibt es verschiedene Möglichkeiten, zwischen dem Flughafen und der Stadt Wien zu verkehren. Die lehrreichste mindestens für mich ist die Variante Taxi gewesen. Mein Fahrer heisst Alfredo und ist ein richtiges Wiener Original. Er hat einen Charakterkopf mit einem Schnurrbart, wo der Salvador Dali daneben zu von nichts erbleichen. Wir kommen schnell ins Gespräch, der Alfredo und ich. Die Euro ist der Anlass und die Feststellung, dass zu Wien nur ein paar Tage vor einem offiziellen Start weniger eine Euphorie als vielmehr eine Abneigung und ein Mäkeln an der Organisation in der Luft liegt. Aber das sei eigentlich normal so, meint der Alfredo. Die Geisteshaltung gehört, wenn nicht zum Österreicher, dann doch zum Wiener. Und wie?
Ja, jede Kleinigkeit, es ist egal, was es ist, der Wiener gibt immer seinen Senf dazu, wenn er es getan hat, dann ist er zufrieden, dann gibt es ein Shake-Hands und dann geht es weiter. Also das ist, ohne er meint es aber gar nicht besser, sondern das ist halt seine Art. Ne? Wien ist in ganz Österreich bekannt und da heißt es ja auch, um Gottes Willen, die Wiener, die werden eine Patze, sagen sie mal. Die werden eine Patze, kommen schon wieder. Das ist ja eine riesengroße Freude, wenn der Wiener irgendwo rausfährt. Egal wohin.
Aber auf den Ruf ist der Wiener auch ein bisschen stolz.
Sehr sogar. Genau, also das genießt er. Also diesen Ruf, also egal ob das jetzt negativ oder positiv ist, auf jeder Seite genießt er. Aber voll kostet er das aus.
Da hat sie dann also schon mal Bekanntschaft gemacht mit dem berüchtigten Wiener Schmäh und seinem Ursprung, ein Bedürfnis wahrgenommen zu werden, egal wie. Zu Wien angekommen, treffe ich mich mit der Schweizer Künstlerin Nives Widauer. Nives ist anfangs 40 und lebt seit mehr als 10 Jahren zu Wien. Sie ist selber halbe Österreicherin, hat aber die ersten 30 Jahre von ihrem Leben in der Schweiz verbracht. Sie weiss, was den Österreicher ausmacht und sieht ihn doch aus einer gewissen Distanz.
Ich glaube, zu Hause und doch nicht daheim ist so eine, ist für mich vielleicht so ein Satz, der noch gilt. Ich bin ja eben so ein bisschen von der Familie her schon vorbelastet gewesen mit Österreich, denn eigentlich über die Liebe hier hergekommen, hängen geblieben. Und in der Zwischenzeit habe ich die Achse in mir drin, so dass quasi sich mir eigentlich in der Schweiz ganz daheim fühle, gerne dort bin, auch viel dort mache und meine Familie dort habe. Aber hier in Wien nochmal eine ganz andere Farbe in meinem Leben drin habe. Aber doch nicht so eine Fremde. Und es ist eine angenehme Form von Vielfalt. Und ich kenne ja relativ viele Schweizer, die eigentlich in Wien sehr gerne sind. Ich glaube, für uns ist es hier so ein bisschen, es hat ein bisschen einen anderen Touch. Es ist ein bisschen wilder. Es ist aber trotzdem nicht so fremd. Es ist eigentlich für die Schweizer, glaube ich, ganz eine interessante Ergänzung.
Wir laufen zusammen durch den Naschmarkt, einen täglichen Markt hier zu Wien, wo sich Ost und West auf dem Markttisch trifft. Für Nives ein typisch österreichischer Markt. Mindestens für den Osten vom Land.
Unter der Woche ist es einfach ein sehr langgezogener Markt mit festen Ständen, wo halt Gemüsehändler aus Österreich, aber halt dann auch sehr viel eher ja, aus dem Orient kommen die Nahrungsmittel angeboten werden. Man hat einfach alle Formen von Gewürz, die es jetzt auf einem türkischen Basar auch gibt. Man hat vielleicht weniger so italienische, oder in der Schweiz hat man vielleicht mehr noch Einfluss so aus dem direkten Südeuropa, das hat man hier weniger. Aber es ist eigentlich der Balkan, der ein bisschen hier stärker präsent ist. Und ich sage immer, Wien ist eigentlich der Balkon zum Balkan.
Der Balkon zum Balkan. 4 von den 8 Ländern, die an Österreich grenzen, gehören zu Osteuropa. Und auch wenn Wien nicht stellvertretend für alle Österreicher steht, so repräsentiert es doch immerhin einen grossen Teil. Weil der Rest, der sei schon anders, sagt Nives Widauer, während wir uns einen Weg bahnen durch die Wiener Marktstände und den Strom von Menschen.
Wien ist ja innerhalb von Österreich ein bisschen ein Spezialfall. Wenn man in Österreich auf dem Land unterwegs ist, ist es ja wieder, kann man sagen, ganz anders. Ich kann es jetzt einmal von Wien ausgehend sagen, dass ich Wien als Land, also als Ort empfinde, wo Individualismus recht stark ausgelebt wird. Es ist sehr hedonistisch, das Leben wird genossen, man geht auf Bälle, man tanzt, man schafft zwar, aber man schaut schon, dass man irgendwie ab und zu halt einfach sein Weili trinkt. Und das ist vielleicht interessant an Wien. Es gibt so verschiedene Tempis in dieser Stadt. Es gibt halt etwas ganz extrem Gemütliches, Langsames. Und es gibt halt daneben auch ein schnelles, modernes Wien, so wie halt eine durchschnittliche Großstadt in Europa halt funktioniert. Und man kann aber als Bewohner von dieser Stadt kann man eigentlich immer wieder so auch an einem Tag dreimal das Tempo wechseln, wenn man will. Wenn ich halt am Morgen in ein Kaffeehaus einmal eine Stunde Zeitung lese, das ist halt so richtig etwas extrem Ruhiges. Und dann kann ich ja irgendwie in eine Besprechung gehen nachher oder etwas schaffen und wieder meinen Stress haben. Ich kann dann auch wieder einfach mich zurückziehen, indem ich an einen Ort gehe, wo eigentlich nicht so, man hätte nicht so das Gefühl, es ist so kommerzorientiert.
Also in Wien laufen an verschiedenen Orten die Uhren unterschiedlich schnell?
Ja, das kann man so sagen. Es sind einfach, es hat einfach eine Behäbigkeit, die vielleicht zu tun hat auch mit der Lage, vielleicht auch mit, also ich finde auch, wenn man die Donau anschaut, wenn man auf die Donau drauf schaut, auf das Wasser, eigentlich hat man das Gefühl, es ist ein stehendes Gewässer. Aber wehe, man geht einmal rein schwimmen. Es reißt einem eigentlich ziemlich schnell mit, es hat ein rechtes Tempo. Aber es wirkt so, Es wirkt so langsam. Das ist auch der erste Eindruck, den man von Wien hat, ist, dass es eher eine langsame, gemütliche Stadt ist. Aber die andere Seite gibt es auch. Also, gibt auch eine sehr interessante elektronische Musikszene, Clubszene, also überhaupt die ganze Grafiker, Künstler, Welt, IT. Es ist eigentlich schon ein Ort, wo sehr viel entwickelt wird, wo sehr viel Innovation rauskommt, wo sehr viel improvisiert wird. Das hat vielleicht auch wieder mit dem Balkan zu tun, dass man so nach am Balkan ist, das einfach so ein bisschen, man behilft sich einfach und man hilft sich auch. Ich empfinde es eigentlich als sehr, also sehr grossen Zusammenhalt. Man macht viel zusammen und man schaut nicht immer unbedingt sofort aufs Resultat.
Gehen wir ein paar Schritte weiter und durchqueren auf dem Weg in den 4. Bezirk, den 5. Wir verlassen den Naschmarkt unter freiem Himmel und biegen in die Quartierstrasse ein. Die Läden mit ihren Auslagen, die sich in den Schaufenstern spiegeln, könnten auch in einer Schweizer Grossstadt stehen. Was aber so in keiner Schweizer Grossstadt stehen könnte, das sind die Häuser selber. Wenn man den Fassaden aufschaut, realisiert man schnell einmal, dass zu Wien die Häuser durchs Band einfach nochmal 2 bis 3 Etagen höher sind und das viel einen mächtigeren Eindruck machen. Eindruck machen da aber auch die Leute auf der Strasse. Zum Beispiel der ältere Herr, der vor seinem Bier sitzt und mir auf die Frage, ob ich ihm ein paar Fragen stellen darf, nicht gerade freundlich zur Antwort gibt, ich soll zuerst einmal Geld springen lassen. Da haben wir wieder den Wiener Schmäh. Die Mischung aus Schnodrigkeit und Ironie, wo man als Schweizer häufig nicht weiss, ob man sie jetzt so lustig finden oder einfach furchtbar arrogant. Man muss lernen, damit umzugehen, meint dazu meine Begleiterin Nives Widauer.
Ich habe es ganz gern, aber ich muss dazu sagen, mein Vater war Österreicher. Der ist jetzt leider vor einem Monat gestorben. Aber er hat mir eigentlich der Schmäh immer ein bisschen so, der hat immer ein bisschen auch zu meinem Leben gehört. Und dann habe ich natürlich auch noch eine gewisse Zeit von meinem Leben, eigentlich nicht wenige Jahre, mit einem Österreicher verbracht, dem seine Spezialität ist Schmäh führen. Das ist mir manchmal auch, also, wie soll ich sagen, es hat eine schöne Seite und es ist eine lustige Seite und es kann manchmal auch anstrengend sein, wenn man jetzt gar nicht unbedingt Witzchen machen will, sondern einfach etwas einfach nur gerade überbringen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Wiener Schmäh ist einfach ein Spiel. Das muss man einfach ein bisschen mitmachen und ich finde es eigentlich noch lustig. Ich finde sie auch weniger hässig, die Wiener, wie man sie so ihre Ruf von grantigem Wiener. Das finde ich eigentlich gar nicht so extrem.
Je nachdem, wer man trifft, wäre da meine Erfahrung dazu. Szenenwechsel. Der Hunger treibt uns weiter Richtung 4. Bezirk. Dort wartet das Café Enzengruber auf uns, eine Wiener Institution. Nicht, weil es besonders hübsch wäre, sondern die Rühr scheint seit 50 Jahren unverändert und hat dementsprechend gelitten, sondern weil seit 1949 von Kroaten geführt wird. Mit kroatischem Essen, aber auch mit Wiener Schnitzel als Hausspezialität. Da stört sich niemand dran. Das gehört dazu. Ein weiterer Beleg für die historisch gewachsene Nähe zum Balkan, wo vieles anders macht. Mindestens im Osten von Österreich. Zum Beispiel auch der Umgang mit den Gästen und ihren Wünschen. Nives bestellt einen Zwetschgensaft. Ein halbes Glas. Der Rest aufgefüllt mit Leitungswasser. Leitungswasser ist dort wie kein Sonderwunsch, sondern Gang und Gäbe. Und kostet es auch nicht extra.
Das ist völlig normal. Wenn man Durst hat im Sommer, sagt man, ein Apfelsaft mit Leitungswasser auf einen halben Liter, auf einen halben Liter. Und das ist, ich war letztes Jahr in Zürich in einem Restaurant und habe ein Glas Wein bestellt, nach einem harten Arbeitstag, und habe gesagt, ich hätte gerne ein Glas Wasser dazu. Und dann hat er gesagt, nein, das gibt es nur zum Kaffee. Und dann habe ich gesagt, ja, könnten Sie mir nicht einfach ein Glas Leitungswasser, ich brauche jetzt einfach nur für den Durst noch. Nein, das geht nicht, das geben wir nur zum Kaffee. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann habe ich einfach gesagt, ich muss eine Tablette nehmen. Und dann ist es dann gegangen. Aber ich finde es einfach so, zum Teil in der Schweiz ein bisschen eng gedacht.
Es ist aber nicht nur die Gastfreundschaft, die einen mit dem Wiener Kaffeehaus in eine entspannte Stimmung versetzt und das Tempo der Stadt draussen vor der Tür halbiert. Es ist eine entspannte Haltung generell. Im Sinn von, mach mal eine Pause, es kommt schon gut.
Es ist so eine Haltung, die vielleicht ein Unterschied ist zu der Schweiz. Es gibt so ein lustiges Wort oder einen lustigen Satz in Wien, den kann man eigentlich auf alles anwenden. Und das heisst, es geht sich schon aus, es geht sich aus. Das kann jetzt sein für Zeit, für Geld, für ein Budget eben oder auch sogar für die Liebe, für alles. Es geht sich aus oder es geht sich nicht aus. Ja? Und solange jemand zu dir sagt, ja, das geht sich schon aus, klappt es dann meistens einfach auch so, wie man es abgemacht hat. Wie man dann zu dem Resultat kommt, was denn genau passiert, ist vielleicht schon unterschiedlich, wie in der Schweiz das Projekt abgewickelt wird. Aber eben, also auch du bist heute auch gelandet, oder? Auf dem Flughafen. Und die ganzen öffentlichen Sachen funktionieren sogar sehr gut. Die Stadtverwaltung von Wien ist ziemlich, muss sagen, gut, schnell und so. Und im Detail muss man halt dann eben wissen, wie man was mit wem abmacht. Also wir Schweizer sind da zum Teil natürlich so ein bisschen, wir denken immer, wenn wir irgendwie vor 14 Tagen zu jemandem gesagt haben, übermorgen um 7:30 dort und dort ist dann das und das, da habe ich mir schon angewöhnt, dann nochmal nachzulüten oder so, vielleicht ein, zwei Tage vorher, um es nochmal zu verifizieren oder sowas. Das ist vielleicht schon gut, das muss man, glaube ich, schon machen. Da.
Also gehen dann Sachen auch ein bisschen länger als in der Schweiz, weil die Wiener neben dem Eigentlichen halt auch noch ein bisschen mehr das Leben geniessen.
Es läuft irgendwie zum Teil, sicher kann es mal passieren, dass etwas wirklich ein bisschen länger dauert, wie man sich das vorgestellt hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so einen Beschleunigungsfaktor, wo wiederum eben auch wieder eine eigene Zeitebene ist. Das heisst, wenn man den richtigen Mensch im richtigen Moment trifft und kennt, kann dann auch können Sachen extra schnell auch gehen. Also man kann sicher in Wien innerhalb von 3 Stunden etwas relativ Grosses auf die Beine stellen, wenn man die richtigen Kanäle hat und Leute kennt und so. Also man kann... Sie sind eigentlich Meister im Improvisieren, glaube ich. Also das können sie sehr gut und das klappt, also es klappt eigentlich immer alles gut.
Apropos Improvisieren. Während am Essen kommen wir auf die historisch gewachsenen Minderheiten zu Österreich zu reden. Laut Gesetz haben Kroaten, Roma, Slowaken, Slowenen, Tschechen und Ungarn in bestimmten Gebieten zu Österreich das Recht auf eine Schulbildung ihrer Muttersprache und zweisprachig angeschriebene Ortstafeln. Allerdings wird der Anspruch nicht überall gleich konsequent umgesetzt und darum gibt es immer wieder einmal Streit. In dem Zusammenhang gäbe es zurzeit gerade eine kleine Installation vor dem Amtssitz vom österreichischen Bundespräsident Heinz Fischer, merkt Nives an. Und ob sie nicht einmal schnell dort anrufen soll. Sie kennen den Mitarbeiter, der Bundespräsident die kulturellen Fragen berate. Und schon hat sie das Telefon da vorne. Man begrüßt sich, tauscht ein paar Nettigkeiten aus und kommt dann spontan zum Schluss, sich in einer Stunde vor dem Amtssitz vom Bundespräsident zu treffen. Kurz vor der Kabinettssitzung hat er vielleicht noch ein paar Minuten Zeit, um mit uns zu reden, meint der ständige Berater vom Bundespräsident. Ich glaube zwar nicht so recht dran, aber ich sage mir jetzt einmal auf gut Österreichisch, es geht sich schon aus. Kurz darauf eben, machen wir uns auf den Weg. Wo wir vor dem Amtssitz ankommen, ist vom Berater Meinhard Rauchensteiner noch nichts gesehen. Das gibt mir Zeit, um den Ort und seine Geschichte ein bisschen genauer anzuschauen.
Wir stehen jetzt hier an einem sehr offiziellen Ort in Wien, nämlich vor dem Amtssitz vom Bundeskanzler und dem Bundespräsidenten.
Wir sind also eigentlich am Ecke vom Heldenplatz. Der hat ja schöne Momente erlebt und traurige Momente. Also nach der Ergriffung vom Herrn Hitler ist ja auch alles hier stattgefunden. Und gleichzeitig ist es ein Ort, wo auch so in der Monarchie natürlich der ganze Hofburgtrakt, wo man durch die Kaiserfamilie gewohnt hat. Jetzt hat sich Demokratie ja schon lange etabliert, Gott sei Dank. Jetzt kommt auch gerade der Herr Dr. Rauchensteiner, wo ja uns netterweise noch ein kurzes Interview gibt vor der Kabinettssitzung. Hallo!
Da steht er also, der ständige Berater vom österreichischen Bundespräsident Heinz Fischer zu Fragen von Wissenschaft, Kunst und Kultur. Der Mann, der ein kulturelles Statement vom Bundespräsident zum Umgang mit den Minderheiten und ihren Sprachen zu Österreich initiiert hat. Schauen wir uns also die Installation, wo sogar die Neue Zürich-Zeitung darüber geschrieben hat, ein bisschen genauer an. Von weitem sieht sie aus wie ein Zebrastreifen, der vor dem Amtssitz vom Bundespräsidenten verleiht worden ist. Wenn man näher anschaut, realisiert man, dass die einzelnen Streifen eigentlich dicht aneinander geschriebene Sätze sind. Und zwar in verschiedenen Sprachen. Der Sprache der österreichischen Minderheiten. Ich will darum vom Magister Meinhard Rauchensteiner wissen, ob die Installation ein Fingerzeig darauf sei, dass zu Österreich die Minderheitensprachen mit Füssen getreten werden.
Nein, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Symbol dafür, dass die Vielsprachigkeit eine Grundlage Österreichs ist. Und diese künstlerische Intervention von Eva Schlegel hat ja auch den metaphorischen Titel »Wir stehen auf Sprachen«.
Aber nicht überall genau gleich. In Kärnten tut man sich ja zum Beispiel, habe ich gehört, sehr schwer damit, die Ortstafeln beispielsweise zweisprachig anzuschreiben.
Es gibt auch in Kärnten zweisprachige Ortstafeln, aber dazu kann und will ich mich nicht äußern. Ich kann nur sagen, wie es hier ist. Hier ist es so, dass der Weg zum Bundespräsidenten über die 7 Sprachen Österreichs führt. Es gibt natürlich wesentlich mehr Sprachen, die in Österreich gesprochen werden, aber es gibt eine Mehrheitssprache Deutsch und es gibt 6 autochthone Volksgruppen, die auf dem heutigen Gebiet Österreichs historisch angesiedelt sind und die sind hier auch vertreten, stellvertretend für alle Sprachen.
In der Schweiz haben wir 4 Landessprachen. Dort sind, je nachdem, wo man sich gerade bewegt, die Ortschaften beispielsweise in der jeweiligen Sprache oder zweisprachig angeschrieben. Können Sie sich vorstellen, dass das in Österreich mit den 7 größten Sprachen auch mal so sein wird?
Die Situation ist eine andere, weil in der Schweiz sind es doch Ortschaften, wo dann die Mehrheitsbevölkerung jeweils entweder Italienisch, Französisch dergleichen spricht. Und eine Mehrheitsbevölkerung, die etwa Romanes spricht, wird man in Österreich nicht in vielen Ortschaften finden.
Auch da, was auf den ersten Blick ähnlich wie der Schweiz aussieht, ist bei näherem Anschauen doch recht unterschiedlich. Und zwar gerade in doppelter Hinsicht. Einerseits, wie sich die Situation der Minderheiten darstellt und andererseits, wie man darüber Auskunft gibt. Auf jeden Fall kann ich mir es noch schwer vorstellen, dass man in der Schweiz so schnell und spontan zu so einem Interview kommt. Und das erst noch, ohne dass der Regierungsbeamte vorher Erkundigungen einholt, Absprachen trifft oder Kontrolle über die Aufnahmen fordert. Die letzte Station von unserer Wiener Reise führt uns in den 19. Bezirk. Dort an, wo das sogenannte Rote Wien Anfang 20. Jahrhundert sozialen Wohnungsbau von monumentalem Ausmass betrieben hat. Zu dieser Zeit ist der grösste zimmerhängende Wohnungsbau der Welt entstanden, der Karl-Marx-Hof. Über 1 Kilometer lang ist der Bau, der aussieht wie aufblasene Schweizer Genossenschaftswohnungen. Zuerst rot, dann braun, dann neutral. Auch das prägt den Charakter und die Mentalität eines Volkes. Die unterschiedliche Geschichte zeigt darum wahrscheinlich auch den grössten Unterschied zwischen Österreich und der Schweiz, meint Nives Widauer, während man in einem kleinen und einfachen Strassencafé in der Nähe vom Karl-Marx-Hof sitzt.
Ich glaube, einer der grossen Unterschiede ist, dass die Weltkriege sich halt in Österreich ganz anders manifestiert haben wie in der Schweiz. Und das hat die Leute sicher ganz anders geprägt. In der Schweiz hast du eigentlich ein atlantisches Klima. Also, und in Ostösterreich, also wenn wir jetzt von Ostösterreich reden, hast du eigentlich das kontinentale Klima. Und das kontinentale Klima gehört halt einfach zum Osten und das atlantische halt mehr zum Westen. Und ich glaube, es geht irgendwo durch Österreich so eine Linie durch, wo so eine Ost-West-Scheide eigentlich sich befindet. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Röstigraben in der Schweiz, wo in der Schweiz ja sich eigentlich praktisch das Welsche vom Deutschschweizerischen ein bisschen trennt. Es ist eigentlich etwas anderes. Es ist mehr, es ist eine feinere Verschiebung, wo man nicht so im ersten Moment so klar mit einem Sprachwechsel sieht. Aber je weiter über man in den Osten rutscht, umso näher ist halt eben die heiße Balkansonne im Sommer und die kalten Winter. Das ist halt einfach ein grosser Unterschied.
Der Rest von Europa mindestens macht sich ja immer noch und immer wieder recht gern über die Österreicher lustig, sei sie Witze oder sei sie ganze Bücher über das Wesen vom Österreicher. Hast du eine Ahnung, warum das der Österreicher so auf Ziel schieben wird?
Ich meine, es hat schon so einen Aspekt, wo es zum Teil also wirklich ins Kabarett kippt und eigentlich auch so die österreichische Seele dann auch so sich ganz gern an der Lächerlichkeit so preisgibt, aber das auch so ein bisschen zelebriert, glaube ich. Also so wie die Schweizer zum Beispiel eher versuchen, auch noch in der grössten Not so ein bisschen zurückhaltend zu bleiben, das haben die Österreicher, glaube ich, nicht so in sich. So kultig skurrile Seiten gibt es vielleicht in Österreich viel ausgeprägter wie in der Schweiz.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Bestattungswesen Wien, also der Kult um die schöne Leiche zum Beispiel, also das schöne Begräbnis, so die Wichtigkeit von so Sachen, das können wir in der Schweiz, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, aber das sind da Sachen, die ganz wichtig sind. Eben unfreiwillig komische museale Einrichtungen, wie zum Beispiel das Museum der Elektrounfälle oder ich weiß auch nicht, das sind halt Filme in Wien, aber ich glaube, das ist Wien-spezifisch. Haben ganze Haufe ganz skurrile Sachen überlebt.
Fassen wir kurz zusammen. Die Österreicher haben einen Hang zum Skurrilen. Dazu kommt eine grosse Freude an der Improvisation und wenig Regelkonformität. Ein bisschen mehr Tempowechsel und ein grösseres Selbstbewusstsein. Das alles findet man als Schweizer im Osten von Österreich. Aber was findet der Österreicher in der Schweiz? Kein Parkplatz, sagt der Alex Gindlin. Der Wiener Wirtschaftskabarettist und Marketingmann hat 4 Jahre in Zürich gewohnt und bei 2 Schweizer Grossbanken gearbeitet. Unter anderem in Hagen, wo ihm die Schweizer Parkplatznot ins Auge gestochen ist. Das Erlebnis war so eindrücklich, dass er es in einem satirischen Text verarbeitet hat. Hier ein Auszug daraus, gelesen vom Alex Gindlin selber.
Gleich bei der Einfahrt sah ich eine riesengroße, fast schon astronomische Ausmaße annehmende Parklücke. Komm her, Schatzi, dachte ich, und schon hatte sich mein Golf tief und fest in der Parklücke verfangen. Fröhlich pfeifend stieg ich aus. Doch gerade als ich einen Schritt weg vom Wagen gemacht hatte, sprang ein mir unbekannter Mann aus dem Gebüsch. Er identifizierte sich mir als Hobbs, Head of Parking and Shimping, in Österreich liebevoll auch Parksheriff genannt. »Fahren Sie weg! Dieser Parkplatz gehört nicht zu Ihrer Firma!« sprach er. »Wieso wissen Sie, bei welcher Firma ich bin?« »Wir wissen alles!« sagte er und deutete mit seinem Doppelkinn angebrachten Denkerstirn auf die Heckscheibe meines Autos, die großen breiten Schriftzug »Credit Suisse, U-Trade Börsengang« trug. »Wegfahren!« sagte er, und ich fragte nach den Konsequenzen, die auf mich im Falle einer Befehlsverweigerung zukommen würden. »Wir schleppen Ihr Auto ab und versenken es im See!«
»Und wann kann ich es wieder abholen?«
»Nach der globalen Erderwärmung!«
Das war dann doch zu lange, und ich beschloss schweren Herzens, mich zu verschüssen. Und erst jetzt sah ich die gesamte grausame Wahrheit. Es gab keine freien Parkplätze. Was heißt Plätze? Es gab nicht einen einzigen Zentimeter freien Fläche zu erkennen. Überall nur Blech und Gummi. Alles dicht auf dicht. Deprimiert legte ich den Retourgang ein. Wohin nur mit der Kiste, dachte ich, als ich bei der betriebseigenen Schafherde der Credit Suisse vorbeifuhr. Moment. Die Schafe. Die verbrauchen doch nur unnötig wertvollen, potenziellen Parkraum. Ich fuhr schräg über den Zaun auf die Weide und parkte mich mitten in die Herde. Ja, ja, sagte ich zu den erstaunten Wollknäueln, das ist der Fortschritt. Und lachte, als ob ich gerade die Weltherrschaft an mich gerissen hätte. Plötzlich hörte ich eigenartiges Klappern an meinem Heck. Durch den Rückspiegel konnte ich erkennen, dass sich eines der Schafe in meine Stoßstange verbissen und bereits begonnen hatte, einen Teil meines Nummernschildes wiederzukauen. Ein anderes Vieh verzahnte sich in meinen Seitenspiegel und zerweiterte mähten gerade meine Reifen ab. »Kampfschafe!« erkannte ich blitzschnell und verpfiff mich von der Piranha-Weide. Nach diesem Vorfall beschloss ich in Horgen, nicht mehr auf Parkplatzsuche zu gehen. Ich würde mich gegen diese Zustände wehre. Ich würde für mein Recht, pünktlich und bequem zur Arbeit zu kommen, kämpfen, mich der Ungerechtigkeit dieser Situation nicht machtlos ausliefern lassen. Und so habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und bin nach Horgen umgezogen, in Fußdistanz zum Büro.
Mittlerweile lebt der Alex Gendlin wieder zu Wien. Allerdings hat er nicht das Parkplatzproblem, sondern eher die Sehnsucht nach einem Vertrauten, nach 4 Jahren Schweiz zurück in seine österreichische Heimat treiben. In der Schweiz ist er aber trotzdem immer wieder gern. Darum nimmt er auch spontan meinen Vorschlag an, bei einem Stadtspaziergang zu Zürich über seine Erlebnisse mit den Schweizern im Privaten und im Geschäftlichen zu reden und schlägt vor, an der Bahnhofstrasse damit anzufangen. Es ist ein sonniger Nachmittag, das Trottoir ist mit gut gelunten Menschen gefüllt. Wir laufen vom Anfang der Bahnhofstrasse vis-à-vis vom Bahnhof Richtung Paradeplatz.
Wenn man jetzt die Bahnhofstrasse mit der Wiener Fahrzeigenstrasse vergleicht, du kommst ja aus Wien, was sind da die Unterschiede? Oder ist das etwas Gleiche?
Nein, zum Beispiel in Wien fährt ja keine Straßenbahn durch. Das heißt, der Fußgänger ist völlig enthemmt, während hier hat er doch eine gewisse auch Struktur durch die Straßenbahn, also auch wieder typisch Schweiz, es ist alles strukturiert, auf Schiene gebracht und es macht natürlich schon eine gewisse andere Atmosphäre aus.
Ich bin vor ein paar Tagen in Wien, habe mich dort mit einer Schweizerin unterhalten, die seit 11 Jahren in Wien lebt. Und sie hat gesagt, so ein Unterschied, der ihren auffällt, so generell, sei, dass die Österreicher und Wiener vielleicht im Speziellen Improvisationstalent sind. Und das sei in der Schweiz schon weniger verbreitet. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also Generalisierung ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube schon, dass der Wiener eher so mal in Grauzonen agiert und deswegen auch so quasi spontaner ist. Während der Schweizer so, es ist zum Beispiel in Wien speziell, gibt es ja oft dieses Naja. Das heißt wirklich Ja und Nein. Man glaubt das nicht, aber und der Schweizer, der kann es nicht. Wenn ich den Schweizer frage, kommst du um 9, sagt er Ja oder Nein. Da haben wir vom Balkan schon sehr, sehr viel kulturell auch mitbekommen, also dieses Schauen wir mal. Ja. Also das ist, Wien ist so ein bisschen sehr verliebt in den vorübergehenden Kompromiss, also in das Provisorische. Also ein klassisches Fleisch und Beton gewordenes Beispiel dafür ist die Reichsbrücke, die irgendwie ziemlich angeschlagen war und es gab ein Provisorium dafür in Wien und ist auch gestanden, bis die wirklich irgendwann zusammengekracht ist. Und dann hat man was getan. Während in der Schweiz würde man, glaube ich, schon vorher sagen, das schaut nicht gut aus, da müssen wir ran.
Heißt das, dass der Schweizer auch so ein bisschen zuverlässiger ist als der Österreicher, weil er Sachen früher anpackt?
Ja, ich denke schon. Ja. Also ich glaube, wenn ein Österreicher irgendwie sagt, treffen wir uns um 9, es kann schon sein, dass es um 9 da ist. Muss aber nicht sein. Und es gibt ja auch den Begriff der akademischen Viertelstunde. Das heißt, wenn du irgendwie mit einem Akademiker triffst, dann kommt erst einmal 15 Minuten später. Und in der Schweiz, dann kann man schon, also wenn jemand 2 Minuten später da ist, dann entschuldigt er sich. Während der Wiener sagt, weißt eh, wie es ist. Ich weiß zwar nicht, was er meint, aber offensichtlich möchte er sich nicht entschuldigen und dann lasse ich es.
Etwas anderes, was mir auch noch aufgefallen ist, als ich in Wien war, ist die, ich sage dir jetzt mal, Titelmeierei. Also es gibt den Herr Hofrat, es gibt den Herr Magistrat. In der Schweiz läuft das mindestens vordergründig viel informeller ab. Also man stellt sich nicht mit dem Titel vor.
Das stimmt. Also da sind die Schweizer beneidenswert komplexfrei. Während in Österreich, da haben wir halt die Monarchie gehabt und das tut uns schon ein bisschen weh, dass die nicht mehr da ist. Ja. Und da haben wir halt diese ganzen Ersatztitel uns geschaffen, wie Magister, also Magister kannst du auf du natürlich kriegen, Hofrat bekommst du über dich gestülpt nach einer gewissen Zeit. Also ob du magst oder auch nicht. Und ich war zum Beispiel damals auch ganz erstaunt, wie ich bei der Credits angefangen habe, da hat man den Titel, also den Magister, also den Lizenziat, den hat man nicht draufgeschrieben. Also in Österreich, Kündigungsgrund.
Wir laufen jetzt da Richtung Paradeplatz. Ein paar Meter, dann sind wir da. Der Paradeplatz ist ja der Inbegriff vom Schweizer Finanzwesen, vom Bankwesen. Alex Gendlin, du hast in der Schweiz auch geschafft. Du hast nicht nur da deine Freizeit ausgelebt, sondern du hast auch geschafft. Und zwar bei der Schweizer Grossbank, zuerst bei der Credit Suisse, nachher bei der UBS. Ist der Schweizer anders, wenn er arbeitet, als wenn er Freizeit hat?
Naja, Vielleicht ist der Schweizer eher so leicht reserviert, leicht aufs Projekt wartend und aufs Signal wartend, was jetzt passiert. Österreich ist schon so, dass man arbeitet kühler und ist dann privat ein bisschen so aufgedrehter. Während der Schweizer doch länger braucht, um so ein bisschen aus sich herauszugehen.
Also jetzt bei der Arbeit oder im Privatleben?
Ein Privatleben. Im Privatleben dauert oft Jahre. Aber dann habe ich auch festgestellt, zum Beispiel ist eine unglaubliche Fülle von Aperos. Also fast schon, ich dachte schon, das ist per Gesetz oder so. Ja. Und da waren die Leute so, die waren so froh und haben schon geschaut, wo ist der nächste Apero. Und eine unglaubliche Feierfreude ist da.
Also der Schweizer ist auch bei seiner Aufteilung, ob er jetzt ausgelassen ist und ob er mehr so jetzt seinen Anzug hat und strikt nach Reglement arbeitet, viel klarer als der Österreicher, heisst das. Wenn der Schweizer geht arbeiten, dann geht er arbeiten und nicht Witzli machen. Wenn er ein Apero ist, dann hat man endlich mal Gelegenheit, um ein bisschen zu Hause zu.
Genau, und das ist auch wieder dieses Regel- und Signalwesen. Das heißt, wenn es heißt Apero, dann weiß er, jetzt wird gefeiert. Während der Österreicher, der wartet nicht, der entscheidet so spontan, weil er Lust hat oder weil gerade was im Kühlschrank ist oder so. Und also ich glaube, dass der Schweizer einfach einen Startschuss immer braucht, aber dann ist er da, dann ist er voll da. Und dann braucht er auch wieder etwas, wo man ausschaltet.
Hast du ein Beispiel dafür?
Naja, also ich war schon über Aperos, wo ich mir nachher gedacht habe, okay, jetzt habe ich schon genug und die Leitung aber weitergemacht, bis dann wirklich geheißen hat, jetzt gehört der letzte Zug. Und da wurde wieder total diszipliniert wieder runtergefahren. Und auch total diszipliniert in den Zug. Und ich glaube, in Wien hat man es anders gemacht. Da hat man gesagt, ja, wurscht, fahren wir mit einem Taxi oder so. Ja. Aber nein, die Gruppe war fertig und hat er völlig diszipliniert das Glas zur Seite gelegt.
Wie ist es denn von der anderen Seite? Wie hast du die Schweizer erlebt, dir gegenüber als Österreicher? Vielleicht auch im Vergleich zu einem Deutschen?
Also die Schweizer waren enorm anständig und unglaublich hilfsbereit. Also unvergleichlich hilfsbereit. Also das hat mich sehr, sehr berührt, immer, dass die haben wirklich mit einer unglaublichen Geduld mir auch Sachen erklärt und gezeigt. Österreich im Vergleich zu Deutschen ist schon so, dass der Österreicher, der wird so als dieses halblustige Wesen irgendwie wahrgenommen, dass es jetzt auch so gibt und wo man sich total überrascht ist, dass es auch reden und sprechen kann. Also es ist wirklich die erste Zeit eben reinkommen in so eine Projektsitzung und gesagt, grüß Gott, und die haben schon gelacht. Ja. Und als Eisbrecher ist das super, nur irgendwann einmal bist du bei einem großen Projekt dabei und machst eine Präsentation und sagst dann so irgendwie, ja, hier müssen wir aufpassen, da an dieser Stelle gibt es ein Problem. Und dann lachen die immer noch. Und möchtest du so reinschreien, passt auf, wir werden alle sterben. Und da lachen sie immer noch. Ja. Während ein Deutscher reinkommt und sagt, ich hätte gern Zucker, ja, da ist die Hölle los. Da ist die Hölle los, da stehen sie parat. Ja. Und also ich glaube schon, dass die Deutschen nimmt man sehr, sehr ernst. Während als Österreicher musst du dir deinen Ernst erarbeiten.
Und wie hast du das damit gemacht, dir den Ernst erarbeitet, wenn du richtig ernst genug geworden bist?
Mit Waffengewalt. Nein, also man muss dann wirklich oft aufklären und steht der Tropfen, hüllt den Stein. Aber ich glaube nicht, dass ich in meiner Karriere oder so gehindert wurde, deswegen es hilft doch bis zu einem gewissen Grad, aber wir sagen, man muss irgendwann mal wirklich mit der Faust auf den Tisch hauen. Und es ist dann so, dass die Leute auch dann schon teilweise geschaut haben, wenn jemand, der so die ganze Zeit nicht ernst ist, plötzlich ernst wird, dann hat das eine ziemlich ernüchternde Wirkung.
Jetzt rückblickend, du hast vorher gesagt, wenn der Deutsch reinkommt und sagt, ich hätte gern Zucker, dann spuren es alle. Wärst zu gewissen Zeiten jetzt im Geschäftsleben lieber ein Deutscher gewesen als ein Österreicher oder in der Schweiz?
Also nicht eine Sekunde. Nein, also ich glaube, als Österreicher hat man schon gewisse Vorteile. Man kann eben, man ist glaube ich flexibler und man kommt auch an die Herzen der Leute, glaube ich, leichter ran, während die Deutschen doch eher an den Verstand leichter rankommen. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel hier stehen beim Paradeplatz, wenn man sich anschaut, so Credit Suisse und UBS, so die zwei Festungen, die sich gegenseitig anschauen, und eher so feinliches Gehabe an den Tag legen, an der Oberfläche, unterhalb, so in den Kellern, glaube ich, versteht man sich eher. Und das ist auch ein bisschen das Österreichische, so halt doch den Kompromiss suchen. Und das ist etwas, wo, glaube ich, die Deutschen nicht so viel Übung drin haben.
Verlassen wir die Deutschen und wenden uns wieder Wichtigeren zu. Ein Messen. Am Alex Gendlin, seine Stammbeiz, liegt Wodishofen am linken Zürichseeufer. Wir machen uns auf den Weg dort an und nehmen das Tram. Beim Warten fällt dem Alex Gendlin einmal mehr auf, wie pünktlich der öffentliche Verkehr in der Schweiz im Vergleich zu Österreich ist. Und nach kurzem Nachdenken hat er auch eine Idee, was für einen Hintergrund das könnte haben.
Ich sage mal so, Österreich ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn. Während die Schweiz ist so eine Mischung aus Präzision und Furcht. Darum ist die Schweiz auch so furchtbar präzise, aber sie haben diesen Anspruch auf alle Gebiete, habe ich oft das Gefühl. Das heißt, wenn die etwas machen, dann muss das einfach passen. Ne? Und wenn es nicht hundertprozentig passt, dann kriegst du so einen leichten Knicks und das ist nicht notwendig. Ja? Deswegen beim Fußballspielen oder so habe ich auch teilweise das Gefühl, wenn die Schweizer dann irgendwie nicht gut spielen, dann sind sie so, ah, jetzt haben wir uns eine Blöße gegeben. Und der Österreicher sagt, pff, ja, ist nichts Neues so auf die Art. Ja? Also ich glaube, mit nicht hundertprozentiger Leistung kennt die Schweizer schlechter als die Österreicher.
Das Tram kommt, wir steigen ein, fahren bis auf Wollishofen und steigen dort wieder raus.
Wir sind jetzt hier in Wollishofen angekommen und laufen hier zu einem von deinen Lieblingsrestaurants. Das Restaurant zum Bürgli, das ist ein gut bürgerliches Restaurant. Wir haben auf dem Weg hier hin auch noch eine andere Form gesehen von Zwischenfläche, die der Schweizer ab und zu sich nimmt, nämlich einfach an einem Stand anstehen. Du bist so vorbeigelaufen und hast gefunden, dass es jetzt auch so typisch schweizerisch, dass es wirklich schön geht und die Schlangen hat, sind wahrscheinlich noch etwa 10, 15 Leute durchgestanden, schön einer hinter dem anderen. In Österreich würde das anders laufen. Wie?
Die Wiener, die machen eher so ein bisschen den Trichter. Also die schauen so quasi, wo es geht. Ja, da geht einer vor und sagt, ja, kann er schneller mal eine halbe Wurst haben oder so. Und entweder regt sich dann der vorne in der Schlange steht, auf oder eben nicht, je nachdem. Und ich habe schon das Gefühl, dass in der Schweiz ist so, dass man macht das deswegen nicht, weil man es eben, wie du vorher gesagt hast, nicht fair findet. Ja? Und der Wiener sagt so, na schauen wir mal, vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht, aber probieren kann man es einmal.
Hast du es mal ausprobiert in der Schweiz?
Ich in der Schweiz, ich habe es nur so gemacht. Ich habe immer als Erster gegessen. Nein, Quatsch natürlich, aber es steckt doch an, also wenn die anderen so das Gefühl haben, das ist jetzt unfair, sich nach vorzudrängen, ist man irgendwann auch so ein bisschen beschämt. Ja. Also die ersten paar Male machst du so aus Gewohnheit und du wunderst dir natürlich, hey, super, es funktioniert ja urgut. Ja. Man passt sich aber natürlich auch an.
Die Anpassung an Schweizer Essen ist dem Alex Gendlin gar nicht schwer gefallen. Mindestens nicht bei dieser Art von Essen, wie es in dem Restaurant serviert wird, wo man einen kurzen Halt macht. Das Angebot geht von leicht bis schwer und kombiniert Einflüsse aus der französischen, italienischen und schweizerischen Küche miteinander. Und genau das fände er eben wieder gut an der Schweiz und den Schweizer, erklärt Alex Gendlin. Dass häufig Gutes miteinander kombiniert werde und daraus wieder Neues entstände. Und vor allem sei die Schweizer Küche auch leichter als die, die er aus Wien kenne, mit den böhmischen Würstel- und Sauerkraut-Einflüssen. Nach dem Essen bleiben wir noch ein bisschen sitzen und geniessen den Blick auf den Zürichsee. Wir kommen aufs Reisen zu reden und Alex Gendlin kommt eine weitere Anekdote in den Sinn, die er recht aussagekräftig findet für die schweizerische Mentalität.
Es gab so einen gewissen Drang einen Hang in der Schweiz zum Überdefinieren. Also mir ist da einmal passiert, ich bin geflogen von Zürich-Wien mit der Swiss Air und ich bin da eingestiegen und komme in den Flieger rein und vorne beim Einsteigen zum Flieger, das sind die Zeitschriften. Und ich sage, hallo, ich hätte gerne was zu lesen. Und die Stewardess schaut mich sehr freundlich an und sagt, ja, sind Sie denn Business Class? Und ich sage, nein, aber lesen kann ich trotzdem. Und bin dann weitergegangen, weil war mir gleich, ist keine Zeitung. Und da kommt die mir nachgelaufen, tippt mir auf die Schulter und sagt, nein, wissen Sie, das ist, weil Business Class, das kostet mehr. Also es war jetzt ein Bedürfnis, es klarzustellen, nein, sie hat mich nicht für den Analphabeten gehalten, es hat mit dem Preis zu tun.
Bleiben wir am Boden, laufen wir weiter. Jetzt führt uns unseren Stadtspaziergang am See entlang zurück Richtung Zürcher Albstadt. Im Niederdorf bleiben wir vor dem Grossmünster stehen, dieser Zürcher Sehenswürdigkeit, die auf kaum einer Postkarte fehlt. Aber der Alex Gindlin ist nicht so sehr von der Architektur von dem Schweizer Vorzeigebau fasziniert, als vielmehr von einem skurrilen Seitenast von seiner Geschichte. Aber lassen wir den Alex Gindlin gerade selber erzählen.
Die Schutzpatrone vom Grossmünster, das sind Felix und Regula. Und Felix und Regula, die gehörten der sogenannten Thebäischen Legion an. Und die Thebäische Legion, die wurde im 3. Jahrhundert nach Christus in Augunum, dem heutigen St. Maurice, wurden die wegen ihres Übertrittes zum Christentum kollektiv zum Märtyrertod verurteilt. Und Felix und Regula sind eben geflohen. Die sind geflohen nach Zürich, wo sie ebenfalls hingerichtet wurden. Und dem nicht genug. Felix und Regula, die Schutzpatrone vom Grossmünster, denen wurde der Kopf abgeschnitten. Und auch dem nicht genug. Die mussten mit dem abgeschnittenen Kopf in der Hand noch 40 Meter laufen bis zu ihrer echten Grabesstätte. Und deshalb bin ich so ein bisschen erinnert an Projektmanager nach der Budgetstreichung.
Da taucht er also wieder auf, der Hang zum Skurrilen, wo wir den Österreicher schon im ersten Teil dieser Sendung attestiert haben. Um das zu verdauen, trinken wir einen Kaffee.
Alex Gendlin, wir sind jetzt da langsam schon am Ende von unserem Stadtspaziergang, sitzen da in einem Kaffee und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um ein paar total ernst gemeinte Fragen an dich richten. Du bist ja eigentlich ein Experte jetzt für die Schweiz und für Österreich. Du hast 4 Jahre da in der Schweiz gelebt, Österreich kennst du aus dem FF. Darum die alles entscheidende erste Frage, wer feiert besser?
Also mehr feiern die Schweizer, Österreicher feiern heftiger.
Wo sind die Ferien schöner?
Zürich. Zürich hat den See. Und der See in Zürich ist mit dem Letten in Verbund, ist das schon eine ziemliche Kraft.
Wer hat mehr Glamour?
Also eine leichte Frage, das ist schon Wien. Wien glänzt mehr.
Wer ist schlauer?
Kein Kommentar.
Und gerade ist immer noch ein bisschen leichter. Wer macht die besseren Süßigkeiten?
Das ist eine leichte Frage. Naja, ich hätte gesagt, von der Intensität her die Schweizer, von der Masse habe ich das Gefühl die Österreicher.
In Zürich haben wir Schauspielhaus, in Wien gibt es das Burgtheater, beides renommierte Häuser. Wer macht das bessere Theater?
Das ist Österreich. Wir machen das beste Theater. Das meiste.
Und wer hat den besseren Wein?
Die Spanier.
Also in Sachen Diplomatie steht der Österreicher Alex Gendlin der Schweizer in nichts nach. Aber ein weiterer gravierender Unterschied zwischen der Schweiz und Österreich macht er dann am Ende von unserem Gang durchs Niederdorf doch noch aus. Und zwar der im Freizeitverhalten. Der Schweizer sieht da im Vergleich zum Österreicher schon aktiver, sagt er. Und denkt dabei vor allem an seine Erlebnisse in der Zürcher Flussbad Iletten.
Wien drängt sich dann vielleicht doch eher in die Kaffeehäuser und entspannt sich von der Woche. Also, während der Schweizer dann doch zum Letten geht und dann auch wieder so ein bisschen auch eine Aufgabe braucht. Zum Beispiel im Letten muss man dann gegen den Strom schwimmen. Das wird ihm wieder nicht in den Sinn kommen, wenn der irgendwo reinspringt, wo es warm ist, der möchte nichts tun. Der möchte sich treiben lassen. Also die würden wahrscheinlich, viele würden sterben, denke ich. Die würden dann wahrscheinlich das nicht mitbekommen. Dann werden sie dann elendig da halt im Ende dort irgendwo reindonnern.
Du hast dich jetzt hier auf dem Stadtrundgang, den wir gemacht haben, doch ziemlich müssen anstrengen, hast aber auch wieder mal all die Erinnerungen vielleicht ein bisschen aufgefrischt. Ziehst du dich jetzt nicht wieder ein bisschen mehr zurück auf Zürich?
Naja, natürlich, man wird schon nostalgisch und man denkt sich schon, es waren hier schöne Sachen und so. Ich glaube aber, dass die Entscheidung doch richtig war. Und ich würde mir halt wirklich wünschen, und vielleicht, wenn das ein Verantwortlicher hört, könnte man nicht Wien und Zürich ein bisschen geografisch näher zueinander bringen? So Autostunde entfernt, kann man da nicht irgendwas drehen, tektonisch oder so? Das würde ich mir echt wünschen. Das wäre schön.
Input DRS3 Podcast.